Betting Billions, der Private Markets Podcast der Börsenzeitung. Immer montags mit Finanzjournalist Philipp Habdank und spannenden Gästen aus der Private Markets Community.
Liebe Leute, Betting Billions meldet sich zurück aus der Weihnachts- und Neujahrspause und ich freue mich, dass ihr auch im neuen Jahr wieder treu dabei seid. Wer uns letztes Jahr schon gehört hat, der erinnert sich ja wahrscheinlich viel an Private Equity. Wir haben viel über Private Debt, Infrastruktur, die Krise im Immobiliengeschäft gesprochen. Aber Asche über unser Haupt, Venture Capital, haben wir bislang im Podcast hier noch recht stiefmütterlich behandelt. Damit ist jetzt heute aber Schluss. Heute schauen wir uns auch mal die Krise in der Venture Capital-Szene an. Die soll hier nicht unter den Teppich gekehrt werden. Vor allem wollen wir analysieren, wie die Krise, was sie denn so mit der deutschen VC-Szene so gemacht hat in den Jahren. Ist da ja bestimmt nicht spurlos an den ganzen Investoren vorbeigegangen. Vor allem aber richten wir auch den Blick nach vorn und wollen uns mal anschauen, was denn für die Anlageklasse vielleicht Mut macht, so mit Blick nach vorne. Und das mache ich wie immer nicht allein, sondern mit einem tollen Gast, den ich bislang immer für seine sehr offenen und schonungslosen Analysen schätzen gelernt habe. Darum willkommen bei Betting Billions, Michael Belaish.
Hi, freut mich. Danke, dass ich dabei sein darf.
Hi Mika, also schonungslose Analysen. Ich habe die Messlatte für dich schon hoch gehängt, wirst aber wahrscheinlich liefern. Bist ja Partner bei Redstone, ist ein VC-Investor in Deutschland. Kennst dich in der Startup-Szene bestens aus, aber vielleicht verrat doch mal unseren Hörern zum Einstieg so ein bisschen was Persönliches, was nicht ist, wie du in die Finanzbranche gekommen bist. Und vielleicht mal ja. Guilty Pleasure, eigentlich ein nicht ganz normales Hobby, irgendwas Spannendes.
Ja, klar, gerne. Ich wollte als Kind auch nicht unbedingt in die VC-Branche. Ich wollte immer ganz gern Schauspieler werden. Das war sowas, das wir vor kurzem mal mit unseren Partnerkollegen besprochen haben, was wir denn eigentlich alle sonst geworden wären, wenn jetzt nicht unbedingt Investor. Und eine Sache, die ich eigentlich bis heute beibehalten habe, ist, dass ich glaube, wenn ich jetzt nicht VC machen würde, würde ich irgendwie gern was in der Filmindustrie machen. Also jetzt nicht mehr Schauspieler, glaube ich, sondern entweder so Drehbuchautor, mir fallen da immer irgendwelche Sachen ein. Oder das geht dann wieder in die Richtung VC, aber eigentlich so Filme produzieren. Ich finde, es gibt keine guten neuen Filme mehr. Es gibt nur noch irgendwelche Prequels und Sequels oder Live-Action von irgendwelchen Disney-Filmen. Ich glaube, da würde ich ganz gern irgendwie mal wieder was machen. Da
bin ich gespannt, was du uns heute für eine Geschichte erzählst. Also
ich denke mir zumindest hoffentlich nichts irgendwas Fiktives aus, aber um es aufzuschmücken vielleicht.
Die Messlatte liegt noch höher. Bin sehr gespannt. Aber bei Betting Billions geht es, wir sind ja doch in der Finanzbranche, es geht um die Milliarden, die wir hier hin und her schieben. Deswegen auch die zweite Einstiegsfrage an dich. Was würdest denn du mit einer Milliarde machen, wenn ich sie dir auf den Tisch legen würde und ohne irgendwelche Restriktionen versehen habe? Wahrscheinlich würdest du einen Film produzieren.
Habe ich mir auch überlegt gerade. Wahrscheinlich ein paar Filme, Portfolio und dann gucken, dass einer funktioniert. Ich meine, so eine Milliarde ist ja heutzutage auch gar nicht mehr so viel, gerade wenn man in den Finanzen arbeitet, ist eigentlich eine Milliarde wieder schnell aufgebraucht. Also die langweilige Antwort, irgendwie ein Portfolio aufzubauen, diversifiziert ist, die gebe ich jetzt nicht. Ich glaube, ich fände es super spannend, auch mal andere Assetklassen auszuprobieren. In meinem Herz schlägt jetzt nicht nur der VC-Geldgeber, sondern ich würde einfach gerne nochmal wie ein Hedgefonds investieren, irgendwie auch mal ein paar verrücktere Wetten eingehen auf den Markt, gerade weil er so verrückt geworden ist. Ich würde auch, und das geht dann wiederum in meine VC-Richtung, ich bin viel am Investieren, bisher auch in der Vergangenheit, so im Fintech oder in digitale Lösungen, B2B. Ich glaube, es gibt eben auch spannende Bereiche, wo man noch ein bisschen mehr Risiko aufnehmen muss, gerade irgendwie im Longevity-Bereich oder im Biotech oder einfach in Sachen, die nicht nur jetzt eine inkrementelle Innovation, sondern auch ja sprunghafte Disruption, um ein englisches Wort zu benutzen, ermöglichen. Und zu guter Letzt natürlich auch irgendwie was Philanthropisches, was einen interessiert. Krebsforschung, Altersforschung, Einsamkeit beheben. Ich glaube, alles, was uns so beschäftigt, auch privat.
Klingt nach einer guten Mischung. Hast du eine verrückte Hedgefonds-Wette im Kopf, die du eingehen würdest?
Ja, ich bin ja immer so, ich Ich sehe immer Unternehmen, bei denen ich glaube, dass die einfach nicht so hoch bewertet sein können. Ich habe schon so oft gegen Tesla gewettet und ich fast jedes Mal verloren. Also wahrscheinlich stimmt es, dass man nicht gegen Elon Musk wetten sollte. Vielleicht würde ich dann fast das Gegenteil machen und mal Tesla Calls kaufen und nicht nur Puts.
Okay, das ist ja alle noch ein bisschen fiktiv, worüber wir sprechen. Die Realität ist, dass du in der VC-Branche bist. Ich habe es eingangs gesagt, seit der abrupten Zinswende hatten es eigentlich viele private Anlageklassen schwierig oder deutlich schwieriger als noch in der Nullzinsphase. Die Immobilienbranche hat brutal gelitten, Startup-Branche natürlich auch. Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, wie so die letzten 2, 3 Jahre für dich waren? Wie schlimm war es?
Ja, teilweise schon frustrierend. Also vor allem, weil es so lange ging. Ich glaube, damit hätten wir auch zuerst nicht gerechnet. Eigentlich hatten wir mit der ersten Krise gerechnet, als Covid losging. Da saßen wir dann ja mehrere Nächte und haben überlegt, wie wir jetzt damit umgehen können und irgendwelche Rettungspakete für die Startup-Welt. Da ist ja eigentlich dann das totale Gegenteil passiert. Und die VC-Branche und die Startup-Branche ist eigentlich erstmal so richtig abgegangen. Nach einem kurzen Dip, den wir aber dann wahrscheinlich so 5-fach eingeholt haben. Und ich glaube, dass die VC-Branche einfach doppelt so hoch gefallen ist wie andere, weil wir auch einfach so überbewertet und in einer Bubble waren, aus der wir dann schlagartig rausgerissen wurden und dann in eine lange Durststrecke geschickt wurden.
Also noch krasser als Private Equity. Private Equity war ja auch ordentlich aufgeblasen, so mit Blick auf Bewertungen. Was sagen VC noch mehr?
Kommt drauf an, in welcher Phase. Ich glaube, wer genauso gelitten hat wie Private Equity oder ähnlich, sind so die Growth Venture Capital Investoren, weil man da einfach näher am Exit-Markt hängt und somit die Bewertungen sofort durchschlagen, wie auch im Private Equity. Weil man da einfach halt von der Börse oder von anderen Transaktionen ableitet und da sich eigentlich ja fast alles so halbiert hat erstmal. Und die VC-Logik ist ja auch so ein bisschen, dass man auch mal gerne eine Überbewertung bezahlt, wohl wissend, dass man da irgendwie in 6 oder 12, manchmal sogar 18 Monate auch reinwächst, ist man dann aber nicht mehr und dann hat sich auch noch die Bewertung halbiert. Das heißt, man hat irgendwie 4 Jahre an Wert verloren, wenn man in der Währung bleiben möchte. Und das hat sich natürlich gerade auf die schon mit Exits gerechnet haben, auf den Net Asset Value des Fonds durchgeschlagen, somit dann aufs Fundraising. Und dann war man natürlich in einer ganz schwierigen Situation, in der man entweder Glück hatte, wenn man noch eine längere Laufzeit hatte und überwintern konnte, oder man musste dann nach Auswegen suchen. Im Early Stage war es versetzt genauso schlimm. Am Ende des Tages gucken ja vor allem die Geldgeber auf eine Asset Class, gucken da auf die Returns und den DPI. Und wenn der plötzlich sich halbiert, dann ist auch weniger Geld für uns VCs da. Was nicht ganz stimmt, dass wir jetzt insgesamt als Asset Class weniger Dry Powder haben, aber einfach irgendwie auch so eine Lähmung im Gesamtmarkt, der dann dazu geführt hat, dass auch die Startups schwieriger an Geld gekommen sind. Sodass wir erstmal in unserem gesamten Portfolio überall geschaut haben, wo müssen wir jetzt in Winterschlaf gehen. Da hatten wir harte Gespräche und mussten gemeinsam mit den Gründern überlegen, wer entlassen werden kann, wie viele entlassen werden müssen, ob es vielleicht doch mehr Sinn macht, in eine geregelte Insolvenz zu schlittern. Auch wir als Geldgeber mussten uns auf eine Zeit einstellen, in der es schwieriger wird, an Geld zu kommen. Und haben da auch überlegt, wie können wir effizienter werden als Firma. Mit allem, was dazugehört. Das ist wahrscheinlich jetzt im Vergleich zu den Startups und was die stemmen mussten, nicht ganz so schlimm. Aber die letzten 3 Jahre hat man schon gegen Windmühlen gekämpft und musste kreativer werden. Also man musste schauen, wo kriege ich jetzt mein Geld her? Der große Schwung Richtung Middle East. Irgendwie jeder dritte VC hat so langsam ein Office in Dubai oder Riyadh. Ein paar schauen irgendwie in die USA, aus China ist es schwieriger, Geld anzunehmen. Geopolitisch ist der Druck da, wobei ich sagen muss, dass die Geldflüsse immer noch ganz gut funktionieren, auch unabhängig jetzt von Politik. Zum Glück.
Wo, also wenn du sagst, ihr musstet kreativer werden in der Geldbeschaffung, im Fundraising, welche Quellen sind es für euch konkret zugegangen und wo habt ihr stattdessen alternative Quellen angezapft?
Wir hatten, das ist ein bisschen spezieller für Redstone, aber wir hatten immer sehr viele Corporate-Geldgeber, sei es Banken, sei es auch Industriefirmen in Deutschland, die, und da hatten wir auch einen, der ein großes Ankerinvestment in den Fonds machen wollte, großes deutsches Industrieunternehmen, die dann auch einfach mit Anfang der Krise abgesagt haben. Und sie haben uns gesagt, wir haben jetzt andere Probleme, als jetzt Venture Capital zu finanzieren, obwohl sie das Projekt toll finden. Und wir mussten dann schauen, wo wir das Geld herbekommen und sind dann zum Beispiel nach Japan. Ich war auch selber häufiger mal in Katar, bin immer weiter weggereist. Ich hatte sogar eine Reise an die Côte d'Ivoire. Also da haben wir kein Geld her jetzt, aber man schaut, wo man noch Möglichkeiten hat, an Geld zu kommen. Und man kann sich auch nicht nur abhängig jetzt von US-Investoren machen, gerade für kleinere VCs. Also kleiner meine ich jetzt mit unter einer Milliarde Assets under Management. Wir sind da so bei 500 Millionen. Die ganz Großen, die kriegen weiterhin Geld. Das hat man auch gesehen, da gibt es eine ganz krasse Konzentration hin zu immer größeren, ja fast Asset-Managern.
Ja, brutale Konzentration.
Ich habe nur eine Studie gerade gesehen, dass 75% des Kapitals in den USA sind in die 30 größten VC-Fonds da geflossen. Und das sehe ich auch, da habe ich keine Zahlen dazu, aber das sehe ich schon auch in Deutschland, dass jetzt ein HV zum Beispiel, die jetzt so mit einer der größten hier sind, doch leichter Geld bekommt, auch von amerikanischen Endowment Funds und so weiter. Weil die eben als Vorgabe haben, man muss schon mindestens irgendwie im 7. Fondsgeneration sein, man muss die und den Track Record haben, am besten das und das Team und das Setup. Und das sind, je größer man ist, desto besser kann man sich auf sowas einstellen. Weil die LPs, also die Investoren in unseren Fonds, einfach super vorsichtig geworden sind über die letzten 3 Jahre und Risiko rausnehmen wollen. Und es ist natürlich immer ein bisschen mehr risk-free, in das zu gehen, in das alle gehen. Dann macht man ja keine Fehler. Was aber, glaube ich, nicht ganz so gut ist für die Asset Class, weil eigentlich kleinere Fondsmanager bessere Returns erzielen. Weil mit einem 1-2 Milliarden Fonds ist es super schwer, 3x zu generieren. Das ist einfacher, mit 20 Millionen mal richtig zu liegen.
Aber es ist halt wieder die klassische Cover-Your-Ass-Thematik. Ja. Es ist einfacher zu rechtfertigen, warum man den Geld gegeben hat, den alle Geld geben, als den Exoten auszuwählen. Wenn der schief geht, schwieriger zu rechtfertigen. Also klassische Cover-Your-Ass-Thematik.
Absolut, ja. Das ist am Ende des Tages der Fall.
Du hast ja schon gesagt eingangs, dass ihr eigentlich schon dachtet, dass Corona der Trigger sein wird für die Krise. War es dann nicht? Was war dann jetzt wirklich der wirklich schlimme Auslöser für die VC-Misere? War es dann die Zinswende oder davor noch das Thema in der USA mit Silicon Valley Bank? Und ging das da schon los?
Ja, Silicon Valley Bank habe ich jetzt noch nicht so richtig als Krisenauslöser wahrgenommen, aber auch ein guter Punkt. Ich würde sagen, es war für uns ganz direkt war es Start des Ukraine-Kriegs. Da hatten wir mit einem größeren bekannten deutschen Fintech schon ein Termsheet von Goldman Sachs über 100 Millionen Finanzierung auf dem Tisch. Das wurde am Tag des Kriegsbeginns zurückgezogen. Und damit ging das dann eigentlich los, dass die Bewertungen runtergegangen sind. Dann die Energiepreise sind so hochgegangen, dass dann, ja, ich glaube, das ist alles schon ein alter Hut. Ich glaube, die Thematik ist bekannt.
Hatte das Fintech was mit Kreditvergabe zu tun?
Nee, das war eine Digitalbank.
Ah.
die sind dann anderweitig untergekommen.
Okay.
Auch sehr gut gemacht. Aber es war natürlich irgendwie spürbar ein Event, in dem man da sofort gemerkt hat, oh, hier passiert jetzt aber was. Und dann für uns als VC, als Asset Class, hat schon die Zinswende, glaube ich, das meiste Wind aus den Segeln genommen, weil wir gemerkt haben, ui, wir haben jetzt aber ganz schön den Aufwind verloren, den wir vorher hatten, dadurch, dass viele zu alternativen Assets generell geschaut haben. Ich meine, da hast du ja vorhin auch Private Equity genannt, war im Boom. Venture Capital so als bis dahin kleiner, komischer Cousin hat dann auch irgendwie immer wieder was abbekommen. Und wenn wir jetzt mit professionellen Investoren sprechen, die haben einfach ihre Allokationsstrategie geändert, weil man irgendwo halt mehr Zinsen bekommt oder eh schon aus deren Sicht eine Überallokation in unserer Asset Class ist. Was ich völlig irre finde, wenn man die Allokationsstrategien von amerikanischen Endowments oder Pension Funds anschaut und dann irgendwelchen deutschen Pensionskassen, die wahnsinnig wenig anteilig in unsere Asset Class investieren.
Du hast gerade Amerika angesprochen. Macht's einen, auch jetzt in der Krise, einen großen Unterschied, ob ich jetzt ein deutscher Venture Investor bin, ein europäischer, ein amerikanischer, ein asiatischer. Haben sich ja die unterschiedlichen Märkte unterschiedlich in der Krise entwickelt oder kann man im Prinzip alles in einen Topf werfen?
Ich glaube nicht, dass man alles in einen Topf werfen kann. Also auf der Deal-Seite, wenn man jetzt in Startups investieren möchte, ist, glaube ich, jetzt gerade eine super Phase. Man hat ein bisschen weniger Konkurrenz in Deutschland, kommt jetzt so langsam wieder. Man kann Geld allokieren. Es geht, für mich ist wirklich der Kapitalfluss das größte Problem. Und die amerikanischen Fonds haben deutlich weniger Probleme, an Geld zu kommen als die Europäer. Das ist, was ich vorhin auch erwähnt habe. Es gibt einfach nur wenig Geld für ein paar große. Und dann ist es auch ein bisschen restriktiver geworden. Mit wem kann man eigentlich wirklich zusammenarbeiten? Wenn man jetzt zum Beispiel Geld von russischen Investoren hat, hat man plötzlich ein Problem.
Überraschung.
Auch wenn die vielleicht jetzt nicht wirklich involviert sind. Irgendwelche Tech-Milliardäre gibt es ja auch in Russland, die bisher, also so ein Target Global, die hatten ein Büro in Berlin. Das gibt's jetzt, glaube ich, nicht mehr. Der hat aber nicht als Oligarch sein Geld gemacht, sondern über einen Tech-Exit. Oder wenn man jetzt irgendwie mit China zusammenarbeitet, hat man Probleme mit dem European Investment Fonds, um den als Investor zu gewinnen. Also ich glaube, da ist das ganze Geopolitische irgendwie schon so auch so schwierig geworden. Ist das jetzt durch die Krise getrieben? Wahrscheinlich auch. Gehört irgendwie alles zusammen, ne? Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, in Europa mit am schwierigsten geworden, an Geld zu kommen. Europa wird immer so ein bisschen als dieses R&D-Department von USA oder China angesehen. Wenn man in die Growth-Phasen kommt, ist eine riesen Funding-Gap, wo man einfach auf Geld angewiesen ist von US-Investoren. Da muss Europa eigentlich viel, viel stärker und auch Deutschland viel, viel stärker werden. Und daher ist auch so ein bisschen der Spaß an der Asset-Class, glaube ich, in Europa zurückgegangen. Was nicht gerechtfertigt ist, weil ich immer noch glaube, dass Europa ein toller Markt ist, wenn man wieder genug Geld da reinbringt.
Mhm. Du hast gerade den EIF erwähnt, mit dem es schwierig wird, wenn man jetzt auch Gelder aus China beziehen möchte. Das ist die einzige Folge, die wir letztes Jahr bei Betting Billions gemacht hatten. Da hatten wir den EIF hier im Podcast. Bei mir war ehrlich gesagt vor der Folge nicht bewusst, dass die in Europa der größte Fund-of-Funds-Investor überhaupt sind. Hatte ich einfach nicht so auf dem Schirm. Wie nimmst du die denn am Markt wahr? Also hast du schon gesagt, dass sie sich ins Fundraising einmischen?
Ja, also ich glaube, der EIF und KfW oder in Frankreich BPI, in Italien CDP, das sind so diese ganzen Institutionen, die häufig die Anchor-Investments in den VC-Fonds machen. Und in Deutschland ist es häufig KfW und EIF. Also fast jeder Fonds bekommt, nicht einfach, es ist ein riesen, sehr, sehr schwieriger Prozess, der lange dauert mit denen, mit vielen, vielen Regeln, die sich auch teilweise dann wieder ändern. Die sind super wichtig für das ganze Ökosystem hier.
Wie viel Einfluss können die auf euch nehmen?
Die können sehr großen Einfluss bei der Fondsstrukturierung nehmen. Also der gesamte Gesellschaftsvertrag und Struktur, wenn dadurch, dass der EIF so ein wichtiger und häufig großer Investor in den Fonds ist, kann schon maßgeblich durch die beeinflusst werden. Und auch einige, vor allem Investoren, die ein bisschen konservativer sind in Deutschland, Europa, die schauen, dass der EIF mit dabei ist, weil die sagen, das ist dann praktisch von denen geprüft. Das muss aber nicht unbedingt alles Sinn machen, was die verlangen. Es gibt auch das andere Lager, die sagen, wenn der EIF dabei ist, dann machen wir nicht mit. Das ist uns zu durchstrukturiert und zu inflexibel. Und dann ist natürlich häufig auch die Frage, macht der EIF dann bei Folgefonds mit? Und wenn der es nicht tut, dann hat man ein großes Problem. Das ist ein bisschen Fluch und Segen, aber es hilft natürlich gerade neuen Fondsmanagern, die wirklich vom weißen Blatt Papier starten, kann der EIF und auch KfW gemeinsam ein super Hebel sein, um das überhaupt ins Leben zu rufen, weil die würden von den anderen überhaupt gar kein Geld bekommen.
Ist das nicht eigentlich eine traurige Aussage über die institutionelle Geldgeberschaft? Also wenn man so angewiesen ist als VC auf
total
die Starthilfe und die Folgehilfe jetzt von einer öffentlichen Institution ja am Ende, sagt das nicht eigentlich schon alles drüber aus, wie viel Kapital auf der privaten Seite in Deutschland hier fehlt in dem Bereich?
100.000%. Also das ist so der größte Frustrationspunkt beim Fundraising, ist, wie wenig man doch irgendwie Zugang zu Kapital hat, wie wenig Flexibilität. Deswegen, wir haben auch eine eigene Studie. Ich glaube, da sind jetzt so langsam fast alle VCs drauf gekommen, dass man lobbyieren dafür muss, dass Pensionskassen ein bisschen freier in die Asset Class gehen dürfen. Oder wir haben viele Banken als Investoren, für die ist Basel IV die Änderung, die jetzt da gerade kam, das Problem, weil die einfach viel mehr Eigenkapital hinterlegen müssen. Da ist jetzt die Quote hochgegangen. Obwohl, das wird behandelt wie Optionen, bei denen man 100% verlieren kann, was einfach auch nicht im Venture Capital der Fall ist. Wir bauen schon Portfolien auf.
Nicht alles von euch fällt aus.
Genau, nicht alles fällt aus. Oder auch Versicherer, die machen das so langsam immer mehr, aber auch noch viel zu wenig. Und das ist eigentlich schon traurig, dass man da auf Anchor-Investoren unbedingt eigentlich mit EIF und KfW fast gezwungen ist zu arbeiten. Und wenn man das nicht bekommt, hat man einen strukturellen Nachteil.
Aber um da ein bisschen mehr zu machen, gibt es ja die Win-Initiative. Also man kann ja sagen, viel gegen die Ampel sagen, aber das haben sie ja durchgebracht in der Zeit, dass die Win-Initiative an den Start gegangen ist, um eben mehr Versicherungen in deutsche Versicherungen dazu zu verpflichten, in mehr in Venture Capital zu investieren und so.
Ja.
Wie ist da deine Zeugnisnote?
Die Zeugnisnote. Wenn es kommt, wäre es super. Ich habe das bisher eher als Absichtserklärung wahrgenommen, als jetzt als abgeschlossene Sache. Ich finde allerdings die Maßnahmen, ich hab mir das kürzlich mal durchgelesen, die haben so ein 10-Maßnahmen-Paket. Das geht irgendwie über mehr Zusammenarbeit mit Universitäten und Hochschulen, was eine Riesenidee ist. Die wollen steuerliche Rahmenbedingungen ändern. Also wirklich ganz viele Einzelmaßnahmen, die total sinnvoll sind und in die richtige Richtung gehen, unbedingt. Da sind auch super spannende Verbände, Banken, Großunternehmen.
KfW ist auch mit dabei, mit Initiativ, der Herr Wintels.
BlackRock, da scheint es an Kapital dann nicht zu mangeln. Ich glaube, das Paket soll 12 Milliarden groß sein bis 2030. Ich bin gespannt auf die Umsetzung. Das wird, glaube ich, schon auch angeführt von KfW.
Ja.
KfW agiert schon ähnlich wie ein EIF. Und ich hoffe eben da auch wieder, dass es nicht so bürokratisch und restriktiv bleibt. Und dass nicht wieder nur die gleichen Geldgeber.
Also nicht wieder die großen 8 Generationen andauernden.
Genau, weil dann wieder dieselben 8 in Europa oder Deutschland damit zu finanzieren, das kann auch nicht das Ziel sein. Hoffe ich. Von daher bin ich super gespannt, wie das weitergeht. KfW muss da ja irgendwie regelmäßig ein Update geben, wie es läuft. Da bin ich gespannt drauf.
Ja, ich bin auch echt. Es ist ein Thema, was ich für dieses Jahr auf dem Schirm habe, wie das anläuft. Zumal wir jetzt ja mit Regierungswechsel, das ist da sicherlich nicht förderlich. Vielleicht als Stichwort Regierungswechsel. Was ist denn so deine Hoffnung oder Erwartung an eine neue Regierung in Deutschland, so mit Blick auf die Venture Capital Szene? Also als Vorbild gilt ja an so vielen Ecken immer Frankreich und was Macron da alles gemacht hat für die VC-Szene. Was würdest du denn von unserer Politik für die deutsche Startup-Szene und Venture Capital-Szene fordern?
Ich versuche es mal unpolitisch erstmal zu beantworten. Es kommt natürlich drauf an, wer jetzt in die Regierung kommt. Da bin ich erstmal sehr gespannt drauf. Gestern war ja auch ein interessantes Interview zwischen Elon Musk und Alice Weidel, das ich mir jetzt noch gar nicht genau angehört habe.
Interview würde ich es nicht nennen.
Da kannst du dann vielleicht in einem extra Podcast drüber reden. Was ich mir wünsche, ist zum einen, dass die Akteure in der Koalition oder in der Regierung überhaupt ein Bewusstsein und eine Wichtigkeit in dem Thema Venture Capital, aber auch in dem Thema Innovation und Startup-Förderung sehen.
Mhm.
Ich glaube, wenn man es mal ich kann an einer Hand wahrscheinlich abzählen, wer von unseren aktuellen Regierenden wirklich tief irgendwie in der VC-Welt oder in der Startup-Welt Verständnis hat. Wer weiß genau, was die Win-Initiative macht, welche Gesetze da vielleicht in der Mitarbeiterbeteiligung geändert wurden und so weiter. Da bin ich ja häufiger mal in Diskussion. Das ist manchmal erschreckend, wie wenig die überhaupt Bescheid wissen. Also ich glaube, dass da schon mal einfach schön wäre, wenn es den Leuten bewusst wäre, dass es super wichtig für unser Land ist, dass man einen super langen Atem braucht. Also das Ganze lässt sich nicht irgendwie in 1-2 Jahren lösen durch eine neue Regel. Da muss man schon jahrelang Kapital reinstecken. Man muss auch mal bereit sein, Geld zu verlieren, bevor es dann wieder sich vermehrt. Und ich glaube, man muss auch über den Tellerrand hinausschauen, außerhalb Deutschlands. Ich glaube nämlich nicht, dass Deutschland als VC-Markt attraktiv oder genug oder wettbewerbsfähig im globalen Markt ist, im Status quo. Ich bin, da wäre ich jetzt doch politisch, großer Verfechter der europäischen Idee. Ich glaube, wir sind nur als europäischer Markt stark, also europäischer VC-Markt. Die Startups müssen auch paneuropäisch denken. Ansonsten kommen die gar nicht an das große Geld aus extern ran. Und die Geldgeber hier müssen aber auch in der Lage sein, die Startups in die Growth-Phase hin mit zu begleiten. Und dafür müssen Maßnahmen her von der Regierung. Und dann kann man sich nicht beschränken auf, ja, wir sind jetzt ein deutsches Startup und machen das hier in Deutschland und dann gibt's das Gleiche nochmal in Frankreich. Ich glaube, das wird einfach nicht funktionieren. Ich glaube, da müssen die Regierungen viel enger zusammenarbeiten und da europäische Pakete schnüren.
Ein EU-Thema. Ja. Das macht es natürlich in der Umsetzung noch...
noch schwieriger. Aber es war ja Wünsch dir was.
Es war Wünsch dir was. Aber wir haben jetzt ja gerade schon auch viel darüber gesprochen, was die Probleme und die Painpoints der VC Szene in den letzten Jahren waren. Gibt's was, was dir nach vorne geschaut Mut macht für die Asset-Klasse Venture Capital? Also geht's schon wieder aufwärts? Sind wir an der Talsohle, um mal so in dem Bild zu bleiben? Wo stehen wir da jetzt Anfang 2025?
Also mir macht viel Mut die darunterliegenden Assets eigentlich. Also wenn man sich die Startups anschaut und auch die Innovationen, die da hervorkommen, das ist total cool. Also auch an Technologien, die da neu kommen. Da werden wir immer mehr coole Sachen sehen. Wir haben ja auch irgendwie jetzt mit Black Forest Labs, die auch jetzt von Nvidia Geld bekommen haben, aus dem Schwarzwald, ein tolles KI-Unternehmen oder ein Aleph Alpha, ein Mistral, was jetzt ein französisches und ein deutsches Unternehmen sind. Auch KI-Unternehmen, die noch mit vorne mitspielen können. Wir sehen auch immer mehr dann doch jetzt wieder IPO-Kandidaten, was ich cool finde. Kürzlich wurde diskutiert, ob Raisin, also Weltsparen hier in Deutschland bekannt, jetzt bald ein IPO macht. Wir haben 1,5 und Enpal, beides eher in der Solarenergie, zwei Kandidaten, die sich zumindest so langsam auf ein IPO auch einstellen könnten. Wir haben Trade Republic, das gestern Zahlen kommuniziert haben, die haben sich irgendwie nochmal verdoppelt. Mhm. Das sind einfach ja auch große Unternehmen, die jetzt Richtung Exit auch mal wieder denken. Und sobald da die Erfolge kommen, glaube ich, kommt auch wieder die Lust auf die Asset Class. Davon bin ich überzeugt.
Das heißt, abschließend nochmal, um über Rendite zu sprechen, wer jetzt gerade startet, dürfte wahrscheinlich dann deutlich bessere, ist ja immer so, wenn ich mir den Krisenverlauf angucke, wer jetzt in der Krise investiert und startet, hat rückblickend die besten Returns. Logischerweise, wer in der Hochphase gerade investiert hat, für den wird es eher schwieriger. Kannst du für beide Lager mal so eine über den Daumen eine Renditezahl sagen für die, die in der Krise investiert haben? Was ist da noch zu retten an Rendite wahrscheinlich, so über den Daumen? Und wer jetzt startet, nach vorne raus, was sind da für Renditen im VC-Bereich wieder möglich?
Ich fange mal mit dem, die jetzt starten an, weil es ein bisschen, da kann man mehr mit Durchschnitten arbeiten. Ja. Also da sind wir so bei 15-20% IRR im Schnitt. Da gibt es natürlich auch Outlier, die deutlich mehr machen können. Und damit ist man eigentlich schon im absoluten Topfeld aller Asset-Klassen im Venture Capital, auch sogar mehr als Private Equity. Wenn man in der Krise sehr, sehr viel investiert hat, wie jetzt ein Tiger Global, die da super bekannt für sind, oder Softbank, die haben halt teilweise ihre Fonds halbiert, also 0,5x. Heißt es, dass die jetzt langfristig da bleiben? Ich hoffe nicht. Weil auch da wird es Unternehmen geben, die sich wieder erholen oder das Ganze wieder rausziehen können. Ich würde sagen, so zwischen 0,5 bis 1,1, 1,2x ist da jetzt gerade so, glaube ich, realistisch, wer jetzt wirklich, wirklich nur in der Hochphase investiert hat. Gibt natürlich immer alle Ausnahmen.
Ja, aber das ist ja zumindest mal eine Orientierungsgröße, die du uns da abschließend mit dir an die Hand gibst. Ich danke dir. Hat großen Spaß gemacht, war wie immer sehr kurzweilig mit dir und dann doch auch informativ.
Vielen Dank.
Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch was mitgenommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Versteht ein bisschen besser, wie sich die VC-Branche so in den letzten Jahren entwickelt hat. Und vielleicht teilt ihr ja den Mut von Mika, dass es jetzt ab jetzt wieder nach oben geht. Wie immer freue ich mich über euer Feedback. Schreibt mir gern, was fandet ihr gut? Was hätte ich den Mika noch fragen sollen und hab's vergessen? Ich freue mich immer über Feedback und hoffe, dass ihr dann natürlich auch nächste Woche wieder mit einschaltet. Aber ansonsten wünsche ich euch wie immer jetzt erstmal eine gute Restwoche und ein gutes Händchen mit euren Investments. Bis dann. Ciao, ciao.
Das war Betting Billions, der Private Markets Podcast der Börsenzeitung. Redaktion und Host Philipp Habdank. Musik High Rollers Club von Reactor Productions, premiumbeat.com. Cover Design Leo Burnett.